so ist es auch nicht gut. Und ich glaube überhaupt dieses, auch wenn du sagst, wir haben gedacht, es ist richtig, das haben wir gedacht. Klar, daher kommt ja quasi der Zeigefinger, das Moralisierende, das kommt ja quasi von so einer Innenüberzeugung. Ich weiß es am besten, das heißt, die anderen wissen es auch schlechter und ich kann deren Realität nicht mehr als erlaubt wahrnehmen oder als so, das ist auch sinnvoll. Und dadurch fühlt man sich plötzlich auch total allein. Das war aufregend, so nach 3,5 Jahren innerer Arbeit zu merken, dass in mir quasi auch noch jemand wohnt, der richtig stinksauer und enttäuscht. Und also ich bin quasi durch alle 7 Kreise der Hölle gegangen oder keine Ahnung, wie viele Kreise die Hölle hat. Aber es war echt, also ich habe gedacht, komm Leute, echt, das kann nicht euer Ernst sein. Ist das das Einzige, was euch jetzt dazu ein... Also ich war richtig auch irrational, verletzend, wütend.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen kuscheligen Runde. Ich hoffe, es wird heute kuschelig, denn wir reden vielleicht auch über ein kuscheliges Thema. Zumindest hat das Thema Kuscheln und ich sag, wie es ist, das Thema Sex eine große Bedeutung im professionellen Umfeld meines Gastes heute. Er ist, wenn man an Kondome denkt, vielleicht die erste Person, die einem einfällt. Ich weiß nicht, was für Fantasien ihr habt. Meine Fantasien gehen in seine Richtung. Es ist Philipp Siefer. Und um das gleich mal richtig hier aufzuräumen, wer ist Philipp Siefer? Philipp Siefer ist Gründer und Geschäftsführer der Einhorn. Seid ihr eigentlich eine GmbH? Nick mal. Ja, GmbH in Berlin. Und das ist ein Unternehmen, die sich mit dem Thema... Naja, mit dem Thema kann man schlecht sagen. Also sie stehen eigentlich für nachhaltige Kondome und für viele Menschen stehen sie vor allen Dingen auch dafür, was es heißt, New Work in der Tiefe, in der Breite wirklich in einem Unternehmen zu leben. Diese beiden Spuren laufen permanent, zumindest in meiner Wahrnehmung, nebeneinander, übereinander, wenn man auf Einhorn schaut. Ihr kennt vielleicht auch Waldemar Zeiler, er war einer der Co-Gründer oder ist einer der Co-Gründer, inzwischen nicht mehr aktiv im Geschäft. Ich habe heute aber Philipp zu Gast und das hat einen Grund, denn ich bin ja auch fleißige Hörerin von Hotel Matze. Und Matze Hilscher ist, glaube ich, ein sehr guter Freund von Philipp Siefer. Zumindest ist er sehr regelmäßig da. Und es gab eine bemerkenswerte Folge, wo es nämlich um unsere Themen ging. Nicht so sehr um Sex, sondern um das Thema Organisationsentwicklung. Und vor allen Dingen ist das Thema Stuhlkreis New Work an ein Ende gekommen, an ein natürliches Ende. Viel Vorrede. Hoffentlich ganz viel Spannung auf eurer Seite, auf meiner ganz bestimmt. Ich mache die Tür auf und sage, hallo lieber Philipp, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Good Work.
Buongiorno.
Jetzt mach ja, mal nicht
gesagt,
so.
Buongiorno.
Ich wollte gerade sagen, jetzt mach mal nicht einen auf Italien. Wo sitzt denn du?
Ich sitze gerade auf Langeoog auf einem Hochbett.
So.
Und, ja, so ist es nämlich. Deswegen habe ich ja auch Moin Giorno quasi sofort angepasst. Ja, so anpassungs-, total adaptiv.
Du, wir haben schon eben ein ganz, ganz mini klein bisschen hin und her gewitzelt. Du weißt ja, also wer mit dem Wetter hadert und so, könnten wir allein schon eine Folge zu machen. Auch die Pfütze macht braun, ja? Weiß nicht, was für ein Wetter ihr habt.
Ja, es regnet die ganze Zeit. Aber eben kam die Sonne raus und wenn man Wassersport macht, ist das ja egal. Also ich glaube, das ist ja wie in vielen Sachen eine Ansichtssache so ein bisschen. Ne?
Ja.
Wie schlimm ist es denn? Aber es ist eigentlich, wenn es hier regnet, ist eigentlich ganz nett. Haben alle Regenjacken an, ist halt nass. Es gibt hier so eine Brand, die heißt Sheetwetter. Finden die Leute total lustig. Ich glaube, ich weiß nicht, wo das sonst noch so laufen würde.
Naja, aus Gründen läuft das da ganz gut. Die sind da echt im Thema. Wir haben in Holland Urlaub gemacht. Ich gebe ja zu, vor 2 Jahren waren wir echt ein bisschen durch mit dem Thema. Weil von 14 Tagen...
Mit Holland und Regen
ja,
und so.
Weil wenn von 14 Tagen 13 der Regen nicht von oben, sondern von schräg vorne kommt...
Mhm.
Ah, wir haben es wieder probiert.
Ja, aber wenn er von schräg kommt, dann ist es windig, das heißt, man kann kiten oder surfen oder so. Ne? Also genau. Es ist eigentlich, und ja, ist egal.
Ist egal, ist sowieso egal. Aber eins ist nicht egal, nämlich eine Frage. Es gibt eine Frage, Philipp, die ist geskriptet, der Rest ergibt sich hoffentlich in unserem schönen Gespräch, nämlich, wie bist du heute in den Tag gestartet?
Ich bin aufgestanden, so ja, mein Wecker hat geklingelt, ist so ein Vogelgezwitscher macht er. Das ist wirklich ein schöner Wecker. Um 5.30 Uhr zwitschert der immer, aber ich habe ja Urlaub, deswegen bin ich einfach bis 6.30 Uhr liegen geblieben. Dann habe ich mich hingesetzt, habe eine Stunde meditiert. Und dann kam mein Sohn zu mir und dann habe ich mit dem ein bisschen gequasselt, darüber diskutiert, dass seine Mutter ihm was von seiner Strandkrabbe geklaut hat. Das ist so eine Art Schokocroissant auf Ostfriesisch, also in Krabbenform. Und dann haben wir ein großes Gespräch über Gerechtigkeit und Grenzen geführt. Und dann sind wir zusammen eine neue Strandkrabbe radeln gefahren. Und dann hat wieder ein Wecker geklingelt und hat gesagt, Philipp, du musst dich beeilen, du musst in Jules Good Work Salon eilen. Und dann bin ich hier hingezischt und habe hier auf dem Bett, natürlich, wie sie es gehört, für eine Kondomunternehmer, nehme ich natürlich den Podcast im Bett auf.
Und nur die Unterhose an. Aber immerhin noch
Badehose.
An. Ach, Entschuldigung, Badehose.
Ja, immerhin.
Immerhin.
Ja, ja, weil ich ja gleich einen Neoprenanzug anziehe, habe ich schon mal, bin ich bereit quasi. Ich hüpfe dann aus dem Bett aufs Surfbrett.
Jetzt, ich frage hier immer nach Morgenritualen und ich weiß gar nicht, wo so die Quote ist. Sie ist relativ hoch, dass Menschen irgendwas regelhaft ritualisiert morgens veranstalten. Vielleicht auch nur, um hier einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ich weiß es nicht. Ich nehme dir das, voll ab mit dem Meditieren. Seit wann praktizierst du das?
Seit so 3,5 Jahren. Ich habe so ein Seminar gemacht. Timeless Wisdom Training heißt das. Das ist ein bisschen mehr als ein Seminar. Fangen wir mal niederschwellig. Also ein Seminar. Timeless Wisdom Training. Und da geht es so um Mystik und ja, das Leben. Da haben wir eine Meditationspraxis gelernt. Also Teil des Programms ist, das dauert 2 Jahre. Dass man jeden Morgen eine Stunde meditiert. Das gehört quasi dazu. Ja.
Und das machst du ohne Ausnahme?
Nee, es gibt immer Ausnahme, klar. Also wenn das ist ja, glaube ich, auch was, also alles, was man, glaube ich, zwanghaft macht oder was quasi so eine Art dogmatisches Gesetz wird, ist dann eigentlich nicht mehr der Sache so dienlich. Und es ist, glaube ich, schon gut, diszipliniert zu sein und Sachen auch zu tun. Und manchmal muss man auch wissen, dass das gerade nicht die richtige Zeit dafür ist und dann mitkriegen, dass einem das vielleicht schwerfällt. Und dann ist es ja wieder eine Präsenzübung eigentlich, im Moment zu bleiben. Also nicht zu meditieren kann sehr meditativ sein, weil man dann ja merkt, oh Gott, ich hatte es jetzt gerade, ich war schon mal im Urlaub dieses Jahr auf Ibiza. Ibiza ist eher so eine Alkoholinsel, wie mein Freund Ansgar Oberholz immer sagt. Und da habe ich einfach San Miguel getrunken, anstatt zu meditieren. Und war so ein bisschen entsetzt auch und dachte, was ist denn, du trinkst doch gar kein Alkohol. Mehr, aber hier schmeckt das Bier plötzlich so gut. Vergisst du jetzt alles, was du gelernt hast? Und dann irgendwann habe ich es einfach laufen lassen, also das Bier, und die Meditation ziehen lassen. Und dann war es irgendwie ganz nett auch. Und dann kam ich wieder zu Hause an und habe gedacht, werde ich je wieder meditieren? Und am nächsten Morgen saß ich wieder um 5.30 Uhr da auf dem Sofa und habe meditiert. Also ist, glaube ich, auch ein guter Test. Manchmal sind die Sachen ja auch vorbei. Vielleicht meditiere ich irgendwann nicht mehr. Dann, ja, wer weiß es.
Ich mache mal einen Knoten ins Taschentuch, an dem alles hat seine Zeit. Könnte sein, dass wir daran nochmal vorbeikommen an der Stelle. Bist du ein adaptiver Typ? Also bist du eher auf so eine Passung ausgelegt? Würdest du sagen, du bist jemand, der sich den Gepflogenheiten, so läuft hier der Hase, relativ schnell anpassen kann und möchte?
Es geht, also ich glaube, es fällt mir nicht so schwer, mich anzupassen und gleichzeitig mache ich total gerne mein eigenes Ding. Aber das ist so, zum Beispiel hier diese Ferienwohnung, die ist jetzt so recht unspektakulär, oder auf Ibiza zum Beispiel sind wir in so einem Haus ohne Strom und man muss das Wasser so aufs Dach pumpen und sonst hat man kein Wasser und die ersten 4 Tage hatten wir auch kein Wasser und man kocht halt im Dunkeln auf so einem Gasherd und so und der Kühlschrank ging nicht. Es macht mir jetzt nicht so viel aus. Aber dafür war da halt, da ist halt super viel Natur, man ist in the middle of nowhere und das ist dann das, was gut ist. Und hier zum Beispiel kann man super surfen gehen, dann regnet es halt die ganze Zeit, aber der Wind ist gut, dann ist mir das nicht so wichtig. Also ich bin, glaube ich, nicht so, oder so durch, vielleicht auch durch die Meditation irgendwie besser geworden, sich nicht so sehr daran festzuhalten, was schlecht ist, sondern auch zu sehen, was irgendwie gut ist. Und dann Ich lese gerade nochmal von Eckhart Tolle The Power of Now. Da stand es auch gestern, bin ich an diese Stelle gekommen, wo drin steht, dass quasi unser Denken manchmal ja ganz praktisch ist, aber 90% unseres Denkens ist eigentlich quasi eine Problemverhaftung, in der wir die ganze Zeit irgendwelche Probleme immer wieder wiederholen und uns damit quasi emotional in auch einen schlechten Zustand versetzen, obwohl das gar nicht so sein muss. Und in der Präsenz, was ja auch bei der Meditation die ganze Zeit praktiziert wird, also man versucht es ja, ne?
Ja.
Man denkt, dann merkt man, ich denke und dann hört man wieder auf. Und da genau, wieder zurückzukommen in so ein, wie ist es denn eigentlich wirklich? Oder aufzuhören mit dem Denken und dann wieder so eine innere Zufriedenheit zu spüren. Das funktioniert ja eigentlich, also habe ich gemerkt, dass das immer besser funktioniert und man das Leben eher so als passierende Aufgabe gibt, an der man teilnimmt, als auf ein, ich bin hier ganz alleine und wenn ich es nicht regel, dann passiert auch nichts und es ist scheiße, wie es ist und ich will, dass es anders ist und wenn ich es nicht ändere, dann macht es niemand und so. Das ist fest, fühlt sich ja.
Was du beschreibst, das ist ja, also uns ist ja auch sofort klar und einleuchtend, warum es nicht gut ist oder keine besonders gute Idee ist, sehr lange durch sein Insta-Feed zu scrollen und der muss noch nicht mal mit scheußlichen Bildern gefüttert sein. Also das leuchtet ja jedem oder den meisten zumindest, würde ich sagen, relativ schnell ein, was das nicht förderliche oder hilfreiche daran ist. Letzten Endes, das, was wir im Denken tun, ist ja manchmal nichts anderes, oder?
Dass wir ja, genau. Und die Frage ist, ob das quasi nicht gut ist. Weil wenn wir sagen, dass es nicht gut ist, bewerten wir es ja schon. Und das ist ja quasi auch Teil dieser Spirale, dass wir uns dann selber dafür verurteilen, dass wir es machen. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass wir es mitkriegen. Also wenn ich jetzt in meinen Gedanken verloren bin und dann merke ich plötzlich, ich denke dir die ganze Zeit über das eine Thema und dann schaffe ich es, das zu lassen, dann ist das ja vielleicht schön. Und wenn ich aber das merke, ich denke da gerade über eine Art, anscheinend muss ich da gerade viel drüber nachdenken oder ich trinke gerade 8 Bier auf Ibiza jeden Tag, über den ganzen Tag natürlich verteilt oder nur 3 vielleicht auch.
Wir haben den Rahmen schon mal gesetzt,
Philipp. Ich verurteile mich dafür und dann merke ich, okay. Und dann kann ich es wieder genießen, den Insta-Feed durchzuscrollen.
Den inneren.
Und ich glaube, viele Sachen sind ja, die machen wir so aus Betäubungsgründen, ob das jetzt der Insta-Feed ist oder im Kreisdenken oder so, weil wir es eben nicht so aushalten mit dem, was jetzt ist. Und dann verurteilen wir uns dafür und das ist aber ja Teil des Denkens quasi. Das ist ja, sind wir ja selber wieder, die uns quasi
dafür... Statt wie lustig, sie mal zur Seite zu treten und zu sagen, ach guck mal, es denkt sich wieder. Ja? Einfach
ja,
so,
genau.
So anzuschauen. Ach,
da ich denkt sag mal, es ist wieder. So wie, als ob man bei dem Meditieren kultiviert man sich so, bei mir ist das so eine liebevolle Großmutter, das kann bei anderen auch was anders sein, weiß ich nicht, ein netter Hund oder so, der einen dann so anbellt und sagt, ja, genau, das ist ganz schwer für dich, ne, gerade wo du gerade bist. Komm mal her, erzähl mal, wie das gerade für dich ist. Komm, dass man sich so, weißt du, wie so eine Henne mit ihren Küken und die holt die so zu sich und sagt, das, ja, komm mal her. Komm.
Auf den Meditationsschoß, ja, da möchte
ich
gerne. So, moderative Brücke aus der Hölle. Apropos Schoß.
Jetzt geht's los.
Apropos Schoß. Vulven und Penisse würden Einhorn kaufen. Steht bei euch auf der Webseite.
Ja.
Ihr habt Orgasmus-Demos vor Gericht veranstaltet. Räum doch mal auf. Was ist Einhorn bitte, damit die wenigen, die es aber doch geben mag, Menschen, die uns zuhören und noch nie was von Einhorn gehört haben, verstehen, was ihr tut und wer ihr seid?
Ja, was ist Einhorn? Waldi und ich haben vor ungefähr 11 Jahren oder 12 Jahren angefangen, wir haben uns kennengelernt beim EO Accelerator. Das ist so eine Art... Accelerator heißt ja schon schnell,
ja.
So ein Programm für UnternehmerInnen, um auf die nächste Stufe gehoben zu werden. Und das organisiert diese Entrepreneurs Organization. Da hat man so eine Art Selbsthilfegruppe, nenne ich das jetzt mal flapsig, wo man über quasi auch persönliche Themen spricht und was einem alles schwerfällt. Also man hat da nicht diese harte Front, sondern man sagt auch, oh Gott, mein CTO ist gerade weggelaufen und wir haben kein Geld mehr. Mhm. Und da haben Waldemar und ich uns kennengelernt und fanden uns so mittelgut, aber irgendwie ganz interessant. Und dann haben wir angefangen, darüber zu reden, wie wir als Unternehmer eigentlich eine Verantwortung haben für die Welt. Und Waldi war da total der war in seinem Job super unzufrieden, hat damals bei Team Europe digitale Seiten gemacht. und war so richtig in dieser Mühle des Kapitalismus gefangen und hat gesagt, er kann das nicht mehr machen und wollte ein Sabbatical machen und da raus und gesagt, und gleichzeitig sind wir quasi für Tote verantwortlich. Also Rana Plaza ist zusammengestürzt, wegen die Sicherheitsvorkehrungen waren katastrophal, um die Preise niedrig zu halten, damit wir bei Primark für $2 ein T-Shirt kaufen. Ja, ganz stumpf zusammengefasst. Ja, ja. Und das gibt's ja jetzt auch. Jetzt heißen die Marken irgendwie anders und das ist ja was, was quasi unsere Wirtschaft so ein bisschen einfach mitträgt oder was wir als Gesellschaft auch in Kauf nehmen, um einen bestimmten Lifestyle zu haben, vor allem im Westen. Ja, ich will das auch gar nicht jetzt irgendwie verurteilen oder sagen, das ist böse oder so, sondern was wir damals, glaube ich, mehr gemacht haben. Aber wir sind uns dessen so ein bisschen bewusster geworden, dass unser Handeln einen Impact hat auf andere Länder und Kulturen und Mensch, also auf Menschen, und dass wir hier was kriegen und die anderen kriegen dafür was weggenommen und dass wir das nicht wollen. Und dann haben wir gesagt, es wäre cool, eine Firma zu gründen, die 50% der Profite reinvestiert, also eine Art Motor der des neuen Wirtschaftens, der immer wieder 50% reinvestiert in die Lieferkette oder in nachhaltige Projekte, die wir gut finden. Und dann haben wir uns überlegt, was könnte das Produkt sein. Ich fand Kondome super, weil ich war mit meiner Frau im Supermarkt, wir wollten Kondome kaufen, standen vor dem Regal und waren so ein bisschen, wie unsexy ist das bitte hier? Ja, alle reden von Krankheiten und aufpassen und mach das nicht, mach das nicht. Und das Design war total männlich. Meine Frau ist Designerin und hat überhaupt keine Frauen angesprochen. Dann haben wir das kurz recherchiert, haben auch gesehen, 50% der Kunden sind eigentlich Kundinnen. Mhm. Also ja, es gibt kein Kondom, was Frauen und Männer gleichsam anspricht oder überhaupt eine diverse Gemeinschaft, also auch queere Menschen. Mhm. Und dann haben wir das vorgeschlagen, weil die war da auf dem Sabbatical, hat gesagt, Kondom ist scheiß Idee, keinen Bock drauf, und kam zurück und hat gesagt, geniale Idee, ist nur eine Zutat, nämlich Latex, und Latex ist genauso schlimm wie Palmöl, also super Nachhaltigkeitscase. Und dann hat er gesagt, und Kondome, super E-Commerce-Produkt, muss man nicht anprobieren, niemand wird Kondome zurückschicken. Schicken, das war damals in der Retoure. Zeit, wo Zalando diese Retourenquoten so hoch waren, und es war ein Riesenthema in der Unternehmerinnen-Szene, oder der Startup-Szene, dass so viele Retouren Problem sind.
Ist ja nach wie vor ein Thema, ja?
Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, Kondome und super leicht, das heißt, lässt sich auch noch gut verschicken, günstiges Porto, tolle Margen, lass uns Kondome machen. Und dann haben wir uns den Namen ausgedacht, oder ich. Und dann war klar, ein Einhorn gibt's gar nicht, aber ein Einhorn, wenn man an ein Einhorn glaubt, dann gibt's das Einhorn. Und Einhorn ist ja auch so ein Unicorn-Business, was 1 Milliarde Umsatz macht. Das war unser Ziel. Wir wollten quasi fair nachhaltig, aber auch super Design und Qualität zusammenbringen. Das war so ein bisschen die Grundidee. Ich mache jetzt gleich hier auch einen Punkt. Die Grundidee von Einhorn war so ein bisschen, kaufst einen fairen, nachhaltigen Kaffee, sieht kacke aus, schmeckt nur halb so gut, kostet aber doppelt so viel. Kaufst ein T-Shirt, super nachhaltig, ist aber kratzig, hässlicher Aufdruck, kostet aber doppelt so viel. Das heißt, du wirst die ganze Zeit bestraft dafür, was Gutes zu tun oder was ich eigentlich gut anfühlen sollen. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt ein super Design, machen richtig Spaß, machen es weniger peinlich, Kondome zu kaufen. Dieses Shame-Free Shopping war so ein bisschen was wir reinbringen wollten. Wir machen Aufklärung, wir reden über Sex und das Ding ist total nachhaltig, aber die Qualität ist minder und die Sicherheit natürlich ist genauso gut wie bei anderen Kondomen und viel teurer muss es auch nicht sein. Und das war so ein bisschen so, damals war Tesla noch hip. Da haben wir gesagt, wir machen das quasi, das Kondom, was das quasi teslarische Elektroauto ist, ja, was irgendwie super beschleunigt und einen tollen Akku hat und Flügeltüren hat, wo man nicht dafür bestraft wird, quasi eine nachhaltige Entscheidung zu treffen. Das war die Grundidee von Einhorn.
Also auch, sagen wir mal, die bessere Party schmeißen, wird ja auch oft mal so in dem Zusammenhang genannt, ja. Und ich finde es spannend, dass, wenn man nämlich so den Verlauf anschaut von Einhorn, dass ihr ja wirklich euch sehr viel auch mit eurem Unternehmen beschäftigt, dass ihr euch sehr viel mit Konzepten wie New Work nicht nur beschäftigt habt, sondern das auch wirklich in der DNA eingepreist habt, dass ihr das wirklich auch verkörpert, dass ihr auch gleichzeitig so ein entschlossenes Ja zu Einhorn finden wir auch cool, steht auch für ein milliardenbewertetes Unternehmen. Also schon eine große Vision auch hattet. Ja, hätte man ja auch sagen können, dass ihr von Anfang an eher auf dem Trip seid, Degrowth, und wir wollen hier eher die Kondom-Boutique sein und wir wollen nur den Proof anbringen oder erbringen, dass wir etwas Nachhaltiges in die Welt bringen können. Aber bitte nicht hochskalieren, weil das ist ja der Teufel. Und das finde ich spannend, dass ihr das Also ihr hattet da schon eine große Vision, oder?
Ja, absolut. Also das haben wir ja auch immer noch. Wir haben natürlich gemerkt, dass das an manchen Stellen einfach schwierig ist, das umzusetzen und so. Mhm. Und dass bei manchen Stellen, glaube ich, es auch wichtig ist, erstmal das Richtige rauszukriegen, bevor man dann ins Wachstum geht. Das ist ja bei anderen allen Unternehmen auch so. Und dass wir hatten schon zwischendurch auch solche, also das, was du ansprichst, das ist jetzt nicht so, dass das total einfach für uns war. Ne? Wir haben uns dann ja schon gegen Investoren und Investoren entschieden und haben eben ein Crowdfunding gemacht und hatten so ein paar kleine Angels drin. Und das war natürlich viel schwieriger, damit zu wachsen oder mal schnell so eine Growth-Story hinzulegen. Und gleichzeitig sind wir total gut und organisch gewachsen, aber an manchen Stellen war uns das auch nicht genug. Und da ging es dann eher darum, können wir einfach, reicht der Beweis aus und kriegen wir genug Aufmerksamkeit, um zu zeigen, dass das möglich ist und wie viel Umsatz braucht es dafür wirklich. Und da haben wir schon teilweise auch gemerkt, man braucht gar nicht viel Umsatz zu machen, um viel Impact zu haben. Und andersrum, man kann sehr viel Umsatz machen, sehr wenig Impact haben. Ja. Genau, da muss man gucken.
Also wir bleiben noch mal ein bisschen an der Außenseite. Das ist, was du jetzt so schilderst, ist ja erstmal die Genese, die Story. Ganz viel assoziiert mit euren Überzeugungen, was ihr in die Welt tragen wolltet, auch mit einer wirklich revolutionären Art des Marketings. Ihr wart da wirklich auch laut unterwegs. Ich glaube, dafür wart ihr auch sehr sichtbar. Also sowohl das Gute innen wie das Außen. Was ist innen passiert? Also ihr habt ja schon von Anfang an, glaube ich, zumindest wenn ich das so richtig beobachtet habe, eine besondere Art der Unternehmensführung für euch festgelegt. Und ich glaube, das Wort Führung kam darin so gut wie gar nicht vor, oder?
Ja, am Anfang war es schon recht klassisch. Also uns war wichtig, dass man machen konnte, was man will. Oder dass Waldemar und ich, und da waren wir ja nur 3-4 Leute, dass wir quasi wirklich Dinge umsetzen, die uns auch aus der Komfortzone bringen und unangenehm sind. Und das ist so ein Buzzword, Komfortzone. Ne? Aber als Waldi das erste Mal das Einhornkostüm angezogen hat und dann da auf der Couch lag und in einem Tantra, das ist ja in dem Crowdfunding-Video gewesen, da hat er sich schon gefragt, was jetzt die restliche Unternehmerszene von ihm denkt, wenn dieses Video auf LinkedIn gepostet wird und ob er jemals nochmal mit jemandem zusammenarbeiten kann, der halbwegs seriös ist. Ja. Also das war schon, aber da war uns war es wichtiger, wir so herauszukriegen, wer wir selbst sind und was uns auch Spaß macht, als das, was die anderen Leute denken. Und dann kam aber immer mehr raus, die anderen Leute denken da gar nicht so viel drüber, sondern die sind eher so, ja, witzig, okay, kann man auch machen. Und wenn es funktioniert, warum nicht? Also das war ziemlich befreiend. Und dann haben wir versucht, nach und nach auch das Team mehr zu befreien und mehr in Frage zu stellen, was ist diese Hierarchie zwischen Angestellten und Chefs? Oder zwischen Gründern und dem Team. Wie kann man das auflösen? Und ich glaube, das war auch jetzt nicht nur bei uns, aber dieses Unternehmer im Unternehmen ist ja schon ein großes Thema, glaube ich, auch für viele andere selbstständige Leute oder Unternehmerinnen, dass man versucht, dass das Team quasi auch unternehmerisch denkt, selber Entscheidungen trifft, kreativ ist, sich neue Sachen ausdenkt und so. Und das wollten wir auch unbedingt, dass quasi dass diese Firma aus sich selbst heraus und aus der Energie ihrer einzelnen Teile möglichst gut wachsen und skalieren kann. Und dass alle Einhörner anfangen, selber Produkte zu entwickeln oder Sachen zu machen. Und dazu haben wir... Ja.
Das wolltet ihr, weil ihr der Meinung wart, dass so arbeiten sinnerfüllter ist, mehr Sinnerfüllung auch für den Einzelnen bedeutet? Oder war das auch ein Signal, was eure Mitarbeitenden, Kollegen, Kolleginnen euch signalisiert haben?
Beides. Ich glaube, also zu der Zeit kam diese Gallup-Studie raus, die gesagt hat, dass sehr viele Leute schon innerlich gekündigt haben in ihren Corporate Jobs. Und dass es auch so ein Ding ist, dass bei großen Corporates die Leute quasi, wenn sie dann endlich wirklich was können, dann gehen die und machen sich selbstständig, weil sie keinen Bock mehr haben, für jemand anderen zu arbeiten. Da habe ich gesagt, das ist eine Katastrophe. Da hat man die Leute richtig gut ausgebildet und ihnen alles quasi, jetzt hat man da einen Top-Player. Und dann gehen die. Ja. Das ist ja schrecklich. Und wir wollten, dass das nicht passiert. Wir haben gesagt, Einhorn ist for life. Wir wollen, dass ihr alle für immer bleibt. Und wir investieren so viel wir können in euch. Und ihr sollt möglichst viel lernen und hier happy sein. Und wenn ihr happy sein wollt, baut euch halt euer eigenes Ding sofort auf.
Habt ihr von Einhornfamilie gesprochen? War das eine Terminologie, die ihr verwandt habt? Ja, schon.
Also so fühlte sich das auf jeden Fall an.
Mhm. Ist das ein Begriff, den du heute auch noch verwenden würdest?
Nee, also finde ich, oder vielleicht würde ich es sogar machen, aber vielleicht weiß ich heute, dass man sich auch in der Familie streitet, dass manche Leute ihre Geschwister nicht mögen, ihre Eltern nicht mögen, keinen Kontakt mehr haben zu ihrer Familie. Und es hört sich ja immer so an, wie in der Familie ist alles super. Und ich glaube, man muss mit einbeziehen, dass auch wenn man dann sein Unternehmen als Familienunternehmen bezeichnet oder dass es familiär ist, dass es in der Familie eben auch große Konflikte gibt und dass es krasse Hierarchien gibt, auch über die Eltern und die Großeltern und die Stammhalter und den Patriarchen und so, ohne jetzt auf den Buzzbirds rumzuhauen, aber es gibt ja, das ist ja einfach so. Es hört sich so harmonisch an, aber it's not.
Und andersrum
dann kann
deswegen,
auch wieder Familien nennen.
Ja, beziehungsweise ich bin da ja mal sehr, sehr skeptisch mit dem Begriff, deswegen, also der Fairness halber, teile ich das dann auch mal mit dir hier, denn es gibt ja einen ganz grundlegenden Unterschied zwischen einer echten Familie und einem Unternehmen, weil ich kann nicht sagen, ich verlasse die Familie. Also ich kann zwar den Kontakt abbrechen, ja, das kann ich machen, aber systemisch bin ich nun mal immer die Tochter, der Bruder, die Schwester. Ja, das kann ich ja nicht quasi rückabwickeln. Das ist nun mal, wie es ist. Ich gehöre zu diesen Menschen, ob ich sie nun noch in meinem Leben aktiv einbinde oder nicht, das ist im Unternehmen nicht unbedingt so. Ja, also wir haben ja hier bei allem, was wir uns wünschen, einen transaktionalen Charakter im Kern drin. Ob wir das
total
so sehen.
Was ja dann total angenehm ist, ne? Also wie viele Leute würden sich wünschen, ihre Familie verlassen zu können. Das ist
eben,
quasi.
Ja.
Und ich glaube auch Familien, wie wir sie jetzt, also diese Art von Familienbild kommt ja auch aus einer Zeit, also natürlich ist man dann blutsverwandt, aber ich glaube, das ist auch was Gesellschaftliches, was wir uns erzählen, dass man an seine Familie so krass gebunden ist. Und ich glaube, das ist natürlich irgendwie die Herkunft, aber man ist ja auch nicht nur das. Ja, das ist, man ist auch schon was anderes als seine Familie. Und so ist das, also deswegen sind ja auch so Familien, die dann so patchworkig sich zusammenfinden oder die sich selbst gegenseitig aussuchen, was ja übrigens auch der Anfang einer Familie ist, ja immer zwei Leute, die nicht Familie sind.
Genau, die nicht verwandt sind.
Also das ist ja auch, Familien werden oft eigentlich so gebildet und dann nimmt man sich was zusammen vor. Deswegen, ich finde, das ist gar nicht so weit weg davon, aber dafür braucht man eben andere Regeln, weil es eben nicht diesen kulturellen, gesellschaftlichen Background gibt, ja, dass man sagt so, wir sind jetzt eins. Im Sozialismus ist das ja auch so, dass oft Familien, quasi das traditionelle Familienbild, ist einfach gecrashed worden. Und dann sind die Kinder getrennt von den Eltern, ganz woanders aufgezogen worden, hatten plötzlich 15 Eltern und Blutsverwandtschaft hat gar keine Rolle gespielt. Also ich glaube, im Westen, bei uns, so wie wir sozialisiert sind, ist es so. Und dann ist auch die Firma irgendwie was anderes. Und man hat damit ja auch probiert, quasi, glaube ich, andere Arbeitsapparate zu bauen. Ne? Also es ist quasi, was für ein Familiensystem wir haben, was dann vielleicht in Konkurrenz zu, wie sehen wir denn Firmen und sowas steht. Ist schon, also finde ich spannend.
Ja, absolut. Und
aber anderes Thema.
Anderes Thema, genau. Genau. Ich würde, und gleichzeitig ist es unser Thema, weil ich versuche mal so ein bisschen ein Bild zu zeichnen oder dich zeichnen zu lassen. Nicht ich zeichne, sondern du malst das Bild, dass sich die Menschen, die jetzt Einhorn nicht so gut kennen, sich vorstellen können, wie ihr miteinander umgegangen seid, was für einen Blick ihr auf Organisation habt. Du hast jetzt schon ein paar Dinge genannt. Ich bringe jetzt auch mal ganz explizit das Wort New Work nochmal rein. Was waren so deine ersten bewussten Berührungspunkte damit, dass du gesagt hast, da steckt was drin in einem Konzept oder in dem Ansatz, was, glaube ich, sehr, sehr gut zu uns passt und wo ich gerne reinschauen möchte, wo ich gerne verstehen möchte, ist das vielleicht eine Art und Weise, wie wir gut zusammenarbeiten könnten?
Also fairerweise muss man sagen, dass Waldi und ich haben das zwar quasi so eröffnet und gesagt, wir wollen das machen, aber die Elisa Narajo aus der Nachhaltigkeitsabteilung, die quasi Fair Sustainability gegründet hat bei Einhorn, die kam an mit dem Buch von Lalou. Und hat gesagt, guck mal, das, worüber ihr redet, das gibt's schon. Und das kann man hier, das kann man auch richtig machen. Und die Professionalisierung kam dann, also da haben wir schon viele Sachen gemacht. Und meine Frau, Liz von Wagenhoff, die kam dann mit Bettina Rollo an und hat gesagt, guck mal, es gibt auch Coaches dafür. Vielleicht müssen wir uns nicht alles selber ausdenken. Also da hat quasi New Work schon ein bisschen funktioniert, weil eben nicht alles durch Waldemar und mich auf die Welt gekommen ist, sondern auch durchs Team. Team total viel kam. Und da quasi auch gesagt worden ist, guck mal, ihr, ist ja witzig, was ihr euch hier ausdenkt, aber quasi diese Kritikfähigkeit oder dass es eine Fähigkeit gab, Input zuzulassen, die gab es auf jeden Fall schon und auch eine Offenheit dafür, das zu machen. Genau, und dann mit dem Lalu, das fanden wir einfach interessant, das aufzubrechen, was quasi klassisch war. Und man muss auch sagen, Waldi und ich hatten auch auf einige Sachen keine Lust. Also ich weiß noch, dass Waldemar sich total darüber aufgeregt hat, wie ätzend das ist, Leute einzustellen, dann Gehaltsverhandlungen zu führen, dass das total verlogen ist. Man sich einfach gegenseitig so eine Quatschgeschichte erzählt, dann weiß man einfach gar nichts davon.
Der Flirt an der Bar, auf beiden Seiten wird gelogen.
Und dann Kündigungsgespräche auch ätzend und hat man gar keinen Bock drauf und so und dass man auch, dass das quasi, und dann wollten wir so eine Kompetenzhierarchie aufbauen, wo wir gesagt haben, dann sind die Leute eben auch verantwortlich, ihre eigenen Leute zu hiren. Und wir müssen das nicht mehr machen. Und dann wollten wir so ein Gehaltssystem entwickeln, oder haben wir, dass die Leute sich auch selber ihre Gehälter quasi bestimmen können. Und das war auch so der erste. Wir haben so ein Offsite gemacht, da haben wir gesagt, wir arbeiten jetzt an der Firma 3 Tage. Das war schon nach einem halben Jahr oder so. Und wir waren noch nicht profitabel, hatten gerade erst angefangen. Und dann haben wir gesagt, okay, was wollen wir denn jetzt voneinander wissen? Dann haben wir gefragt, wollt ihr wissen, was wir auf dem Konto haben? Dann haben wir den Kontostand transparent gemacht. Dann haben wir gefragt, ob die Gehälter transparent sein sollen. Dann konnte man dafür abstimmen. Es war einstimmig. Dann haben wir die Gehälter transparent gemacht. Dann haben wir gesagt, wollt ihr mehr verdienen? Wollt ihr mal sagen, wie viel mehr ihr verdienen wollt? Sollen wir das auch transparent machen? Dann haben alle hinter ihr Gehalt geschrieben, wie viel sie mehr verdienen wollen. Und das war schon eine sehr offene, ja genau, und wir nennen das dann familiäre, das ist spannend, familiäre Atmosphäre. Dabei sind Familien ja gar nicht unbedingt besonders offen miteinander. Also es war eine quasi so, wie man sich vielleicht wünscht in der Familie, wir waren irgendwie in so einer witzigen Aufbruchsstimmung, hatten nichts zu verlieren, wussten, dass wir das, auch dass es vielleicht klappt, haben alle gemeinsam von was geträumt und das hat uns sehr viel Energie irgendwie gegeben. Und dadurch waren, glaube ich, auch viele bereit dazu, viel auszuprobieren. Fand das cool.
Ja, und das meine ich voller Wertschätzung. Es gibt ja den Begriff des naiven Unternehmertums. Ja. Und ein Stück weit hört sich das so an. Also noch was sehr Spielerisches, etwas ausprobieren, noch nicht die Grenzen des Möglichen wirklich spüren. Und du sagst, wir waren noch nicht im Break-Even. Gleichzeitig aber auch in einer Phase des Unternehmensaufbaus, wo man das ja sowieso noch nicht erwarten würde wahrscheinlich. Also das heißt, habt ihr so dieses Gefühl gehabt, wir haben hier noch alle Freiheiten, alles auszuprobieren?
Ja, total. Also wir haben, die Lea hier, die Gründerin von Amorelli, Lea Sophie Kramer, die hat das mal zu mir gesagt, in einer relativ frühen Phase hat die gesagt, das ist so lustig, wenn man das Unternehmen aufbaut, so wie ihr es gerade macht. Ihr könnt nur gewinnen. Genau. Ja, alles, was ihr dazu kriegt, ist ein Gewinn. Und ihr habt ja nichts. Deswegen ist immer, wenn ihr was habt, dann habt ihr was gewonnen. Und wenn man dann größer wird, dann kann man nur noch verlieren. Dann ist es, man hat quasi ganz viel und ist dann vielleicht sogar die Nummer 1 oder so. Und dann fängt es an, so dass man versucht, das zu halten. Aber halten ist was ganz anderes, als die ganze Zeit zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, dieses naiv, kann man das, und das, ich finde das ja auch eine super Eigenschaft, wenn, und irgendwann kommt dann ja automatisch so ein bisschen das, oh, okay, daran haben wir gar nicht gedacht. Und dann muss man aber auch immer sagen, zum Glück haben wir daran nicht gedacht, sonst hätten wir gar nicht erst angefangen.
Hätte es gar nicht ausprobiert.
Also quasi dieses Welpen sind ja auch so süß und naiv. Zum Glück sind die das, sonst werden die sofort gefressen. Ja. Ja, und dann sitzen da die Großen, die sitzen daneben und sagen, ja, guck mal, du niedlicher, kleiner, naiver Welpe. Und dann wird der plötzlich auch groß und dann kann man auch miteinander, das ist ja auch, wird ja auch so genannt, dieser Welpenschutz, den man so ein bisschen hat am Anfang. Und es ist auch total wichtig, damit was Neues wachsen kann. Also das wünsche ich mir eigentlich in der Kultur, dass wir mehr mitkriegen, ah, guck mal, eine naive Idee und erst finden wir es süß. Und dann weiß man aber auch aus den ganzen süßen, naiven Sachen, da werden auch die großen Sachen draus, wenn wir sie ein bisschen wachsen lassen. Und manche werden auch nichts, weil es einfach nicht geklappt hat.
Deswegen habe ich das Wort noch so oft in den Mund genommen, weil das, man merkte in deinen Erzählungen, dass das genauso dieser Spirit war. Und ihr seid gewachsen, ihr seid irgendwann auch wirklich profitabel geworden und habt euch eine Kultur entwickelt oder habt eine Kultur gestaltet, die ganz wesentliche Elemente aber drin enthalten hat, nämlich das Thema der Partizipation. Ich bringe mal nur so ein paar auch von mir aus Buzzwords. Ja, das Augenhöhenprinzip, Transparenz. Wie sieht es oder wie sah es, sagen wir mal, vielleicht so von einem Jahr bei Einhorn aus? Also was war von diesen ganzen, vielleicht waren es Utopien oder der Versuch, die Utopie zu leben, wirklich real übrig geblieben? Also wie stand Einhorn vor einem Jahr ungefähr da?
Also ich glaube, wichtig ist noch zu sagen, wenn man das quasi einmal so zu Ende zeichnet mit dem, wo sind wir denn dann hingekommen, dann sind wir ja quasi in eine kompetenzbasierte Selbstorganisation gekommen, in der Waldemar und ich keine operativ führende Rolle mehr hatten. Und das Team hat ja selber zum Beispiel auch die Periode mit Cordelia Röders-Arnold zusammen entwickelt. Also die hat die Periode geführt und war in der Kompetenzhierarchie dann eben die Unternehmerin im Unternehmen. Und deswegen viele Sachen sind genau in diese Richtung gegangen. Und dann kam ja, und genau, wir haben dieses, haben dann gemerkt, dass die Selbstorganisation so eine Art oder dieses partizipative Prinzip auch so eine gewisse Grenze hat, nämlich wenn das Unternehmen quasi in einem normalen Besitzverhältnis steht. Und das ist, glaube ich, sehr komplex. Also da hört die Naivität total auf, weil die Leute spüren quasi, glaube ich, in unserem System sowas, dass eigentlich immer quasi ein ungerechtes Kräfteverhältnis da ist. Also, und das ist ja auch fast immer so. Und wir wollten das auflösen. Und deswegen haben wir uns für dieses Verantwortungseigentum oder Steward Ownership, heißt es in England oder in Dänemark, ist das ja auch eine große Rechtsform. In Deutschland gibt es es ja noch nicht. In Deutschland gibt es nur diesen Hack, den wir auch gewählt haben, dass wir unsere Anteile in die Stiftung Verantwortungseigentum eingelegt haben. Und wir haben quasi nur die Stimmrechte behalten. Und im Klartext bedeutet das, wir können das Unternehmen nie verkaufen, also wir können keinen Exit mehr machen und wir können uns keine Profite ausschütten. Das heißt, das, was quasi der Hauptantriebsgrund von vielen Startups ist, nämlich Cash out fast and make a lot of money, ich will das mal sagen, auch dass das inzwischen für mich auch was viel Wertfreieres ist, ja, wenn das irgendwie die Wahl ist, die man trifft, do it. Und wir wollten aber was anderes. Wir haben quasi ja beobachtet, dass viele Leute, die genau das machen, eigentlich nicht besonders glücklich sind, dass es denen gar nicht so gut geht. Und dass das anscheinend ja nicht, wir dachten, also quasi mit 30 dachte ich, Millionär werden, that's it. Mhm. Und dann beim Beobachten, wie viele Leute Millionär geworden sind, habe ich gedacht, ja, aber ich will ja eigentlich zufrieden sein auch irgendwie. Ich will was, das ist ja kein Selbstzweck, Millionär zu werden, sondern irgendwie ist noch was anderes. Und dann kamen wir eben in diesem Experiment an eine Stufe, wo wir gesagt haben, eigentlich muss man dieses Besitzverhältnis quasi abklären oder verändern, um wirklich New Work machen zu können. Also echtes New Work hing für uns mit anderen Arten des Eigentums zusammen. Nämlich, wenn es nicht allen gehört, wie sollen dann alle entscheiden? Das macht einfach keinen Sinn, ja, weil da immer jemand ist, der quasi mehr profitiert. Oder weißt du, dann wenn die zwei weiße Männer, so um das auch dieses quasi, ja,
und zu
ohne das jetzt so krass in so eine Wertung zu bringen. Aber so ist es ja oft in der Gesellschaft. Ja, und dann haben wir da zwei Dudes und denen gehört das Ganze und die kriegen auch alle Profite und die sagen, kommt Leute, macht was ihr wollt, aber macht's, dass es bitte viele Profite macht. Ja, super. dann ist es ja nicht so frei, wie es eigentlich sein soll. Und mit diesem Schritt eben, das in die Stiftung einzulegen, haben wir, glaube ich, nochmal für uns selber auch so ein Ding gesetzt, dass wir gemerkt haben, wir meinen das echt richtig ernst.
Also das, die kleine Naivität, du hast es ja schon so gerahmt, die war dann ein Stück weit weg. Ja?
Also da ging's ja, und gleichzeitig war das super naiv, weil wir gar nicht darüber nachgedacht haben, was bedeutet das für unsere Altersvorsorge, was bedeutet das, wenn wir mal keinen Bock mehr haben und vielleicht doch irgendwie mal was zu Geld machen wollen und einfach gehen wollen, wie viel Geld müssten wir uns geben, um quasi dann ein bisschen Ruhe zu haben. Also das war schon trotzdem noch naiv, nämlich sonst hätten wir das, glaube ich, auch nicht gemacht, weil das ja auch, also diese die Rechtsform steht ja jetzt wieder im Koalitionsvertrag und ich hoffe, dass es diese Rechtsform bald gibt, damit eben auch mehr daran geforscht werden kann und mehr experimentiert werden kann, was man dann quasi für die Gründerinnen noch tun muss, damit die eben auch in Sicherheit sind und irgendwie ihr Polster haben, ohne dass sie unglücklich auf den Atillen chillen und irgendwie sich so aufgabenlos und leer fühlen. Also da muss man so eine Art, glaube ich, es müsste eine Unternehmerinnenrente geben oder sowas, die einfach, wo man sagt, alle zahlen darin 3% ein und dann für alle, die es probieren, für die haben wir irgendwie was übrig, damit die irgendwie im Alter versorgt sind, weil wir ja mehr Unternehmerinnen und Selbstständige einfach brauchen in Deutschland auch oder auf der ganzen Welt, um Ideen voranzutreiben, die auch nicht nur geldgetrieben sind, sondern die auch einen sozialen Charakter haben, mit dem man vielleicht gar nicht, deren erste Idee nicht Geld ist. Also da sind wir, glaube ich, da ist unser Wirtschaftssystem so ein bisschen, da bieten wir nicht an, was wir eigentlich bräuchten, um eine gute, und wirtschaften heißt ja auch nicht viel Geld verdienen, sondern heißt ja clever wirtschaften, kommt ja aus der Vorratshaltung, ja. Die alten Ägypter, die haben schon gewirtschaftet und einfach Korn aufgehalten, dass sie durch den Winter gekommen sind. Und jetzt ja, haben manche Leute alles Korn und manche Leute haben gar kein Korn. Das war eigentlich nicht die Idee von Wirtschaften, ne? Aber das mal woanders hingestellt. Auf jeden Fall haben wir das gemacht, dann kam Corona und da ist dieses ganze Familiensystem genauso polarisiert gewesen wie die restliche Gesellschaft. Ein paar Leute haben gesagt, wir müssen uns einsperren und uns 3 Masken anziehen und wir dürfen uns nie mehr wiedersehen und Zoom hassen wir. Und ein paar Leute haben gesagt, müssen wir das jetzt machen? Ich will mich gar nicht impfen lassen und ich will auch keine Maske anziehen. Ich will einfach, ich bin noch jung und gesund.
Ich will einfach weiterleben. Genau.
Und es war natürlich eine krasse Spannung und wir hatten ja super viel gewaltfreie Kommunikation gelernt. Deswegen konnten wir über diese ganzen Sachen reden und sprechen und so. Und dann kamen natürlich krasse Moralvorstellungen mit rein. Dann haben wir versucht, die zu moderieren und sowas. Aber es war eben natürlich auch eine krasse Ablenkung vom eigentlichen Business. Und dann ging Corona zu Ende und dann kam so, ich weiß auch nicht, wir kamen nicht mehr so richtig weiter. Ich glaube, es war so, das, worüber Lea geredet hat, was wir damals noch gar nicht verstanden haben, was das bedeutet, das wurde plötzlich so ein bisschen klarer. Wir wollten quasi die große Brand sein des Dafürhaltens. Wir haben quasi immer eine positive Lösung. Wir sind nachhaltig und positiv im gleichen Atemzug und wir bieten, und da waren wir quasi nicht mehr naiv, sondern wir waren streng moralisierend, wir hatten einen super hohen Designanspruch und wir hatten ja auch richtig was gerissen. Ja? Wir haben wirklich ein super nachhaltiges Produkt geschaffen, was fantastisch aussieht, was bei DM im Regalstand steht, super performt und einfach den Leuten total Spaß macht. Und plötzlich waren unsere Ansprüche total hoch für das nächste Produkt auch. Oder mit wem wollen wir überhaupt zusammenarbeiten? Wer darf überhaupt mit uns zusammenarbeiten? Ja? Und da waren wir schon, oder sind es, glaube ich, auch noch eher die mit dem Zeigefinger, die gesagt haben, that's not good enough oder das dürft ihr nicht machen oder auch anderen Firmen gesagt haben, also, oder die haben das so implizit quasi gespürt, Einhorn hält sich quasi für was Besseres und wir kommen da gar nicht ran und haben sich dann gleichzeitig, weißt du, dass du dich im Gespräch mit uns schon so ein bisschen schlecht fühlst, weil du weißt, boah, die haben so viel gemacht, ja, die haben da ihr Unternehmen in eine Stiftung gegeben und das mit dem Kautschuk und Papier und die holen ihr Plastik vom Strand wieder ab und die machen feministischen Pfand und die gendern und die fliegen nicht und sind alle vegan und kein, also, weißt du, wir waren so richtig...
die wokeste Unternehmung
genau,
in der westlichen
und das ist
Hemisphäre.
Irgendwie auch toll und gleichzeitig war es
anstrengend.
An manchen Stellen anstrengend und schwer anschlussfähig an das, wo wir als Gesellschaft gerade eigentlich sind. Und für uns selber auch anstrengend, wieder was Neues zu machen, was unserem eigenen Anspruch genügt hat. Das heißt, wir haben uns quasi so ein bisschen selbst erwürgt. Ja, wir waren dann auch Konflikte schwierig. Wir wollen ja keinen Konflikt, wir sind ja alle zusammen. Quasi so ein schlechtes Grün so ein bisschen entwickelt, weißt du, wo es wichtiger war, quasi als Familie und als Team zusammenzustehen, als auch irgendwie einen Leistungsbegriff zu haben. Leistung an sich auch böse, Leistung kapitalistisch. Und dann haben wir uns echt so ein bisschen erwürgt und haben dann auch so ein paar Jahre gehabt, in denen wir nicht mehr profitabel waren und wir hatten Reserven und so oder haben Reserven. Deswegen war das, und wir konnten das auch so laufen lassen. Und das war, glaube ich, auch was schwierig war dann unternehmerisch. Das ging Waldi und mir total auf den Sack. Und gleichzeitig haben wir gesagt, wir können jetzt auch nicht sagen, wir haben hier Selbstorganisation und das. Und jetzt sagen wir als Gründer, das wollen wir jetzt nicht mehr so haben, stopp. Und da hat sich sowas entwickelt, was ich mit Theresa Heidegger viel besprochen habe, die diese Transparence-Kurse macht, so einen Elternkurs. Und in diesem ich habe den Elternkurs selber gemacht, habe ich selber, da gibt es so ein Buzzword oder Wort, was dann sehr wichtig geworden ist für mich, das heißt Empathismus. Das Gegenteil von quasi Autoritarismus oder autoritär.
Autorität
ist quasi
oder
empathistisch. Und das heißt, die klassische Führung, die wir kennen, ist quasi autoritär. Die sagt allen, du machst das, ich fahre am Ende mit dem meisten nach Hause, ihr arbeitet für mich. Und ich bin quasi der Grund dafür, dass ihr alle auf der Welt seid, deswegen seid dankbar. Und der Empathismus ist quasi der, ich ermögliche euch zu striven und bitte mögt mich und ich teile alles mit euch unter egal welchen Bedingungen und man stellt quasi sich auch so ein bisschen unter den Scheffel und sagt gar nichts mehr. Und dazwischen gibt es quasi Bezogenheit. Oder es ist nicht dazwischen, ist eher so, das umfasst das. Ja, da kann man sagen, so geht's nicht. Und man kann sagen, und bitte tu das, damit du dich entwickelst. Und wir waren in einem Empathismus, in so einem schlechten Grün. Orange war böse, Rot war böse. Also in diesen Spiral Dynamics Farben, das kennen wahrscheinlich alle, die diesen Podcast hier hören, wissen. Genau. Das können wir nochmal verlinken, irgendwie in den Shownotes, die quasi diese Stufen da. Mhm. Spiral Dynamics Stufen. Ja, genau. Genau, und wir haben quasi Orange, also dieses quasi auch ein bisschen Ellbogen, konkurrieren, der Beste sein wollen oder die Beste oder Rot, so mutig nach vorne gehen, auch mal sagen so, nein, jetzt ist Schluss, Wut, darauf habe ich keinen Bock, so Raum wieder aufmachen. Und Blau haben wir auch noch abgelehnt, das kam eher von Waldi und mir, glaube ich, quasi Ordnung, haben wir gehasst.
Also alles lila, Struktur, bitte alles was, lila.
Alles Behörde, alles raus, weg. Und es ging super lange, super gut und dann, das wird glaube ich dann quasi mit Stuhlkreis beschrieben, kam eben diese Dynamik, in der quasi dann alles im Stuhlkreis besprochen wurde und dann aber nicht mehr so produktiv war. Mhm. Und es war anstrengend.
Ich würde da gerne mal ganz kurz einhaken, weil ich hatte jetzt auch Gelegenheit hier zum wiederholten Mal mit Thorsten Groth. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ansonsten wäre das eine dringende Empfehlung. Systemtheoretiker, der sich sein Leben lang schon mit Paradoxien beschäftigt. Mhm. Und ich finde es total spannend, dass ihr, wo ihr so viel Energie in Reflexion reingesteckt habt, gedacht habt, wenn ihr es so macht, macht ihr es richtig. Also, dass es gar nicht mal so ein Momentum gab, also so wie du das schilderst, hört sich das an zu sagen, jetzt springen wir aber auf die andere Seite des Extrems. Ja, und wir wissen ja, oder was heißt wir wissen, wir erfahren jeden Tag, dass das Leben im Beruflichen, wie im Privaten, wie auch immer, voller Widersprüche ist. Dass wir es schlechterdings immer nur aus einer Perspektive betrachten können. Also inwieweit seid ihr mal an der Stelle schon unterwegs vorbeigekommen, dass ihr sagt, wir müssen das integrieren oder müssen zumindest ein Umgehen damit finden, dass wir nicht nur aus der Ecke drauf schauen? Weil das klingt jetzt schon ziemlich schwarz-weiß.
Naja, das sind, also ich meine, dass ich darüber rede, so wie ich jetzt darüber rede, ist ja quasi das Bewusstsein von Schwarz-Weiß. Genau. Und genau diese Vertiefung von Inner Work war einerseits quasi der Versuch, noch mehr zu verstehen, wie kann es denn quasi harmonisch oder in einem Miteinander funktionieren. Und gleichzeitig kam in dieser Inner Work-Betrachtung, also in diesem Timeless Wisdom Training auch, was ja auch Bettina Rollo gemacht hat und auch Joanna Breidenbach, die uns quasi, die dieses New Work Needs Inner Work Buch zusammen geschrieben haben.
Genau.
Das hat uns quasi dann auch so dazu erweckt zu bemerken, das ist empathistisch. Also es ist quasi too much. Wir sind gar nicht mehr verbunden damit, sondern wir lassen quasi hier alles geschehen. Aber es ist der Sache nicht mehr dienlich. Und das haben wir, glaube ich, so vor 2-3 Jahren fing das an, dass wir gemerkt haben, so ist es auch nicht gut. Mhm. Und ich glaube überhaupt dieses, auch wenn du sagst, wir haben gedacht, es ist richtig, das haben wir gedacht. Mhm. Klar, daher kommt ja quasi der Zeigefinger, das Moralisierende, das kommt ja quasi von so einer Innenüberzeugung. Mhm. Ich weiß es am besten, das heißt, die anderen wissen es auch schlechter und ich kann deren Realität nicht mehr als erlaubt wahrnehmen oder als so, das ist auch sinnvoll. Und dadurch fühlt man sich plötzlich auch total allein. Also es ist wirklich ein komisches Phänomen. Im Autoritären ist das ja genauso.
Es ist quasi, ja, autoritär, nur mit anderen Inhalten, wenn du das so betrachtest.
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist quasi, ja, okay, Moral,
im Denken,
okay,
im
das
Denken
ist eine
schon.
Überhöhung auf eine andere Art und Weise. Wobei das Autoritäre ist, glaube ich, so, du sagst den anderen aus einer Überzeugung, dass du es besser bist und bei dem anderen sagst du es aus einer Überzeugung, dass ihr alle gleich seid. Das ist schon nochmal was anderes. Und du sagst, alle anderen müssen aber auch gleich werden. Ich glaube, das ist das. Beim Autoritär hast du ja kein Problem damit, dass die anderen auch autoritär sind. Da bist du quasi.
Und es geht um Deutungshoheit. Um richtig und falsch. Und das ist
genau,
natürlich
das
ein
ist
autoritäres
quasi ja immer
Denken.
Auf den Spektrum. Genau.
Genau.
Ja, total.
Also von daher, es ist ein rigides Denken und nochmal vielen Dank, dass du das hier auch so ehrlich mit uns teilst, weil es gab ja dann einen Moment, wir haben jetzt relativ
ja, ich weiß nicht, ich erzähle das so ehrlich, weil ich ja jetzt wieder weiß, wie es richtig
jetzt
ist.
Jetzt weißt du, jetzt kommt, das ist ja, du weißt ja, Fuck-Up-Nights macht niemand, während er mitten im Fuck-Up drin sitzt, ist ja logisch. Ja.
Doch, gibt's schon, die offene Runde. Ja. Also das sind nicht immer, sind die besonders, das sind die Harten.
Das sind die ganz Harten und die ganz Raren. Die ganz Raren. Und ja, mein Herz haben sie, dass sie sich, also ja, ich kann das auch verstehen, dass man ja sich da vielleicht auch erstmal seine eigenen Wunden lecken muss. Du bist, total. Oder ihr seid mehrere Stufen weiter und es gab einen Moment und da schließen wir jetzt mal den Kreis zu meiner Intro Hotel Matze, wo ich dachte, ach, guck mal, der Philipp. Ja, und zwar ist Folgendes passiert. Nein, ich erzähl's nicht, du erzählst. Es gab nämlich einen Vorstoß aus der, ich sage jetzt mal bewusst das Wort, aus der Belegschaft. Ich finde, das passt sehr schön an der Stelle. Nämlich eine Idee, was zu tun. Also wir fassen nochmal zusammen. Wir haben ein Unternehmen, was sich sehr viel mit sich, mit seiner Weiterentwicklung beschäftigt. Vielleicht, du sagst sogar zu viel, weil es das Gefühl hat, es macht ganz viel richtig oder alles richtig, einen hohen moralischen Anspruch hat, Partizipation durch und durch lebt, ja, Verantwortungseigentum geführt, was Gehaltsfreiheit und so weiter, alles da. Und dann passiert was?
Dann gab es den Vorstoß, was ja auch sehr kondommäßig ist, einen Betriebsrat zu gründen.
Deswegen Belegschaft.
Ja, genau, und zwar unangekündigt auch. Und das war schon sehr speziell, weil es also im Nachhinein, diese Wunde ist quasi auch geschlossen. Aber die, wir haben gesagt, letztes Jahr, also wenn du sagst, wo waren wir vor einem Jahr, da waren wir in einer Phase, wo ich gesagt habe, okay, wir haben jetzt 2 Jahre zu viel, also mehr Geld ausgegeben, als wir eingenommen haben. Wir müssen das jetzt ändern. Und zwar werden wir auch Kündigungen aussprechen müssen. Wir müssen das, und wenn wir das nicht als Team schaffen, also wenn wir es nicht selbst organisiert schaffen, muss ich das machen, weil die wirtschaftliche Integrität des Unternehmens wichtiger ist quasi als die Einzelnen. Und wir machen nicht zu alle zusammen, sondern wir müssen kleiner werden, weil wir nicht mehr so viel Umsatz machen wie vorher. Und das war erst okay. Und als wir es dann gemacht haben, war es nicht mehr okay. Und dann wurde quasi dagegen der Betriebsrat gehalten, weil das Gefühl aufgetaucht ist, dass wir das nicht transparent genug gemacht haben und so. Also es gab quasi einfach Zweifel an der Führung, was ich total verstehen kann. Nämlich, wir hatten ja quasi die ganze Zeit keine. Mhm. Und dann komme ich plötzlich wieder und sage so, das hier ist jetzt der Führungskreis und wir müssen jetzt übrigens Leute entlassen. Und das ist ja das, was viele auch mit Führung, glaube ich, in Verbindung bringen, ist quasi die Führung macht die unangenehmen, bösen Sachen. Dann hat man wieder dieses quasi Belegschaft gegen Führung. Mhm. Und das ist ja das, was wir eigentlich auflösen wollten. Und der Moment, in dem wir es aber einberufen haben, in dem gab es plötzlich wieder. Und es gab quasi dieses, wir müssen uns jetzt vor der Führung schützen und wir können nicht mehr genug mit der reden. Und jetzt und unsere einzige Möglichkeit, das zu tun, ist quasi Betriebsrat. Und dann haben wir aber ja miteinander geredet, sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell, sind da sehr intensiv drauf eingegangen, was, glaube ich, auch ging, nur weil wir so viel miteinander diese Arbeit gemacht haben. Und obwohl quasi das schon alles angemeldet war, das ist ja auch schwer, so einen Betriebsratszug wieder quasi anzuhalten. Also vor allem, man darf das ja nicht als Gründer, ne? Oder als Geschäftsführung. Es ist ja, steht ja unter Strafe. Und da mit dem Team so zu verhandeln, dass sie quasi alle Möglichkeiten haben, nicht daran gehindert werden, das zu tun und trotzdem bemerken, dass es noch andere Optionen gibt, das zu machen, die vielleicht sogar besser sind. Und davon bin ich total überzeugt, dass ein Betriebsrat für ein modernes Unternehmen, was so gebaut ist wie Einhorn, das ist nicht das richtige Instrument. Also das macht einfach keinen Sinn. Und bei viel und andererseits, ich habe mit ganz vielen Leuten auch telefoniert in dieser Zeit, bin ich ja quasi pro Betriebsrat. Also bei großen Unternehmen würde ich immer sagen, ja klar, braucht ihr quasi Interessensvertretung.
Aber doch nicht bei uns. Ja, so ein bisschen ist es gut, dass es Salat gibt. Muss ich ihn nicht nehmen, oder? Ist das nicht auch eine gewisse Scheinheiligkeit?
Nee, das stimmt nicht. Also das wäre so ein bisschen wie, weißt du, dafür haben wir, glaube ich, zu viele Sachen gemacht, die ehrlich sind und die echt sind. Deswegen, das würde ich jetzt, da bin ich quasi uneinsichtig. Also ich glaube quasi, natürlich braucht das Team Rechte und es muss die auch einfordern können und es braucht quasi Macht. Also Macht muss gerecht verteilt sein oder muss sinnvoll verteilt sein. Gerecht ist ja immer schwierig.
Schwierig,
ja. Aber es muss irgendwie so sein, dass man sich nicht unsicher fühlt. Und dabei muss man aber, glaube ich, unterscheiden, ist dieses Gefühl von Unsicherheit die Unsicherheit, die in der Welt ist und so eine insgesamt alles ist unsicher, oder ist es, weil Philipp ein schlechter Chef ist? Und da, oder weil Einhorn quasi eine ungerechte Führung hat. Und da muss man, glaube ich, aufpassen, weil das in manchen Unternehmen ist es ja wirklich so, dass quasi einfach rigoros Dinge durchgezogen werden und dass es eben eine Sozialauswahl nicht berücksichtigt wird oder die Leute keine Abfindung kriegen oder aus ungerechten Gründen oder quasi aus ganz ohne Gründe, und dann schüttet sich der Vorstand 10 Millionen aus, aber trotzdem müssen die Lagerarbeiter alle gehen, so ungefähr. Aber so ist es ja bei uns nicht. Also das ist einfach quasi, das hat nichts damit zu tun, wie wir wirklich miteinander umgehen. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass das Team ein Horny Employee Board entwickelt hat, was viele Dinge des Betriebsrates klassischen quasi übernommen hat und was ich dann unterschrieben habe. Also wir haben uns quasi geeinigt, ohne eine externe Instanz mit reinzuholen. Und das finde ich schon wichtig, quasi, wenn man weiter auf Augenhöhe bleiben will, weil du hast sonst quasi dieses Gegeneinander.
Ja.
Und das macht für mich quasi in dem, was wir entwickeln wollen, keinen Sinn in unserem Experiment. Wir müssen quasi in diesem Austausch, und der Austausch ist quasi auch Reibung, und die funktioniert nicht über den Juristen. Weil das, also das war auch witzig, quasi die Rechtsberatung da mal zu hören oder was die Gewerkschaft sagt. Wir waren dann so, ja, wir sind ja in Verantwortungseigentum, was bedeutet das denn dann jetzt mit Betriebsrat? Und dann haben die gesagt, kennen wir nicht. Und wir können auch nur, wir vertreten Mitarbeitendenrechte, und das hier sind quasi Mitarbeiter, und wir vertreten deren Rechte. Und da habe ich auch wieder gemerkt, das ist natürlich witzig, so eine Utopie anzufangen und quasi transparente Gehälter und und Arbeitszeiten sind nicht getrackt und Urlaubstage nicht getrackt. Ist alles quasi so, alle nehmen sich, was sie brauchen. Und der Moment, in dem dann ein Jurist reinkommt, ist es quasi, das kann und wird vor Gericht gegen dich verwendet.
Da hast du etwas nicht bedacht.
Und das ist natürlich
bedacht.
Crazy, ne? Du zahlst dann quasi faire Gehälter die ganze Zeit, und dann wird aber trotzdem eine hohe Abfindung zum Beispiel gefordert oder so. Was ja alles verständlich ist in Zeiten der Not und sowas. Aber da habe ich auch gemerkt, krass, Einhorn hat quasi uns alle total abgesichert, aber sich selber überhaupt nicht gegen uns. Mhm. Und es soll ja auch nicht so sein, aber an manchen Stellen muss das schon auch gemacht werden, dass das quasi sinnvoll ist. Und das mit dem Team zusammen dann zu arbeiten, war super interessant. Also zu sagen, was braucht ihr denn? Und dann auch zu sagen, also was ich gemerkt habe, war, dass wir quasi alle total viel über die Bedürfnisse von uns selber gelernt haben. Und über die Bedürfnisse des Unternehmens auch. Nämlich allen war klar, alle wollen ja, dass Einhorn gut weitergeht und dass dieses Experiment auch weitergeht. Und teilweise gab es da aber Zweifel dran. Also wird es gut gehen, wenn du das führst? Oder wenn der Führungskreis, den wir gebildet hatten, wenn der das führt? Und ist dieser Führungskreis wirklich selbstständig, oder ist es eigentlich Philipp, der den anderen was ins Ohr flüstert? Und es wurde dann aber alles laut ausgesprochen. Und dadurch, dass ich ja quasi nichts verhindern durfte, durfte ich gar nicht so viel sagen. Also musste das Team viel mehr miteinander sprechen, und dann kam halt ziemlich viel Ehrlichkeit in diesen Raum, und es wurden eben Stimmen dafür genannt, für den Betriebsrat, und einige waren extrem dagegen, und da waren die quasi den Betriebsrat schon angemeldet hatten, auch die gedacht haben, das finden alle cool, bis auf Philipp, und den klammern wir jetzt mal aus, und die und ein anderer Teil, alle anderen, für die ist es ja quasi gut, und viele andere, also nicht die Mehrheit, aber schon viele, fanden es richtig scheiße und haben das dann auch gesagt, dass das quasi für sie ein bürokratisches Monster ist und eine Behörde. Und dann haben wir plötzlich 3 gewählte Betriebsratsleute, die 3 Jahre quasi unkündbar sind, weil wir 21 waren. Dann hast du ja 3 Jahre plus 1 Jahr unkündbar, einfach nur aufgrund dieser Zugehörigkeit. Und es mag in großen Unternehmen total sinnvoll sein, und dann muss man das auch so schützen. Und bei uns wäre es crazy gewesen.
Und ich würde ganz gern, du hast jetzt schon die Lösung schon hier präsentiert oder die Auflösung. Ich würde gerne nochmal in den Moment gehen, als das so passiert ist. Was für ein Gefühl ist denn bei dir da entstanden? Weil jetzt ist es ja... Ja, es ist sozusagen gut ausgegangen. Ihr habt euch entwickelt aus der Verwicklung. Nur im ersten Moment, was waren deine Gedanken, was waren deine Gefühle, als du mit dieser Idee überhaupt konfrontiert wurdest? Also ich erinnere mich an das Gespräch bei Matze. Du warst ja, glaube ich, ziemlich enttäuscht auch, oder?
Ja, mega. Also das war aufregend, also nach 3,5 Jahren innerer Arbeit zu merken, dass in mir quasi auch noch jemand wohnt, der richtig stinksauer und enttäuscht. Und also ich bin quasi durch alle 7 Kreise der Hölle gegangen oder keine Ahnung, wie viele Kreise die Hölle hat. Aber es war echt, also ich habe gedacht, komm Leute, echt, das kann nicht euer Ernst sein. Ist das das Einzige, was euch jetzt dazu ein... Also ich war richtig... auch irrational, verletzend, wütend. Zum Glück habe ich ja Angela Merkels Zitat gehört, manchmal ist es gut, wenn man die Wand anschreit und nicht alles direkt nach draußen lässt. Und dann im Nachhinein kann man ja sagen, dass man sauer war. Aber ich habe schon gedacht, krass, das ist, glaube ich, quasi, also das ist die Idee einer Lösung für ein Problem, aber es ist nicht die Lösung für das Problem. Und dann habe ich mir quasi Hilfe geholt, also eine Supervision und Coaching, um zu gucken, wie ich denn das jetzt fahren soll. Und dann fing es an, ziemlich interessant zu werden.
Na, du kriegst es doch bestimmt auch mit dir zu tun. Also ich werf einfach mal ein Wort rein, nämlich, wie sehr hast du das Gefühl gehabt, boah, sind die undankbar. Ich tue und mache hier alles für das Unternehmen, für die Mitarbeitenden und das bleibt übrig. Ihr wollt... Seriously, ein Betriebsrat? War das auch ein Gefühl, so dieses, die sind undankbar?
Ja, also nee, ich glaube nicht, weil das quasi, also nee, das habe ich mir quasi abtrainiert, das habe ich wegmeditiert, aber es gab es lange, das gab es früher immer bei diesem Verantwortungseigentum, wenn dann quasi Leute nicht was wollten, was ich vorgeschlagen habe oder so, da kam immer das mit dem undankbar. Das habe ich nicht mehr so doll, aber ich hatte schon viele Urteile. Also, dass ich gedacht habe, so, was soll das denn jetzt? Oder quasi, dass ich enttäuscht war, weil ich gedacht habe, so, ich hätte echt mehr erwartet. Oder ich hätte erwartet, dass wir quasi in unserer Kultur, in der wir immer alles miteinander besprechen, nicht der quasi der Schritt ist, dass wir quasi jetzt juristisch quasi miteinander in Kontakt sind, sondern dass wir vorher das sagen können. Und ich fand das irgendwie, das fand ich nicht in Ordnung. Also ich fand es hinterhältig. Undankbar fand ich es jetzt nicht. Und sondern da habe ich schon gesehen, quasi, was drückt das aus? Und ich habe schon gemerkt, dass quasi da sehr viel Angst und Verletzung und auch Misstrauen im Spiel war, was ich mir halt auch. Und da muss man eben gucken, wie persönlich nimmt man das jetzt? Also beziehe ich das alles auf mich? Oder kann ich auch sehen, dass es teilweise natürlich Projektionen sind oder einfach insgesamt Ängste und so? Und welchen Teil muss ich mir anziehen und welchen Teil müssen sich die Leute selber anziehen? Also das konnte ich zum Glück schon ein bisschen differenzierter sehen, sonst hätten wir das, glaube ich, auch nicht so lösen können. Ja.
Inwieweit hat sich die Ohnmacht, die vielleicht bei den Mitarbeitenden war, die das ja so, ja, ich meine, Perception beats Reality, die haben sich ohnmächtig vielleicht gefühlt. Ja, und in Konsequenz hast du dich ja auch mit diesem Vorstoß ohnmächtig gefühlt. Inwieweit hat sich da eigentlich einfach nur was gespiegelt?
Sag nochmal genauer.
Also, es gab ja sicherlich so ein Gefühl von Ohnmacht oder es ist sehr naheliegend bei den Mitarbeitern, dass sie sagen, wir werden hier mit Entwicklung, Entscheidungen konfrontiert, über die wir keine Transparenz haben, wir können nichts tun, wir sind dem ausgesetzt und so weiter. Das war vielleicht alles nur eine Schönwetterpädagogik und jetzt, wo es ernst wird, sehen wir mal, ja, greift er hier die Zügel an. Und auf der anderen Seite die Reaktion, dann ist ja so ein bisschen der Spieß umgedreht. Haben sie dich mit einer Idee konfrontiert, die dich vielleicht in die Ohnmacht geführt hat? Da begegnen sich ja eigentlich sehr ähnliche Gefühle.
Ja, total. Ich fand das auch super spannend. Also ich war vor allem in Schönwetterpädagogik, die haben wir ja immerhin 10 Jahre gemacht. da dachte ich auch, es ist schon hart, nach 10 Jahren quasi so einem intensiven Gespräch zu denken, dass ich jetzt quasi niemandem mehr zuhöre und gleichzeitig ist ja der Abstand immer noch so groß gewesen, dass ich anscheinend ja nicht so erreichbar war, wie ich mir erhofft hatte. Sonst hätte man es ja auch anders machen können. Genau. Und das Team war ja anscheinend quasi auch nicht stark genug da drin, sich selber zuzutrauen, dass sie das auch anders machen können. Und am Ende ist es aber ja dialogisch so geschehen, dass wir das doch geschafft haben. Und das war, glaube ich, also da habe ich wieder gemerkt, das ist so, das habe ich ja auch bei Matze schon erzählt, ne, dass quasi wenn die Emotionen so hoch gehen, dann denken wir, glaube ich, oft, dass es quasi um Informationen geht. Und dabei sind wir genau in dem Moment, in dem wir denken, wir wissen es gerade rational, wir haben recht quasi, wir wissen es besser. In dem Moment sind wir oft eigentlich eher in einem emotionalen State. Und es war total schwierig auch, quasi, dass wir alle miteinander die Informationen teilen konnten. Also, dass ich wirklich verstanden habe, worum geht's denen denn jetzt eigentlich? Mhm. Bis man quasi diese, und ich auch quasi den anderen sagen konnte, darum geht's mir eigentlich, bis man quasi Informationen von Emotionen getrennt hatte. Das war tricky.
Hm. Da würde ich jetzt wieder sagen, komplett trennen wird sowieso nicht funktionieren, ja, weil jede Information, das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Ist es das Thema Transparenz, was euch über die Klippe hinweg geholfen hat, über diese Hürde, über diese Grenze? Oder was würdest du sagen, was war letzten Endes so ein Stück weit der Öffner?
Also ich glaube, es war schon am Ende Vertrauen, auch wenn das quasi auch jetzt noch verletzt ist und wir uns immer noch wieder annähern und es ist jetzt schon ein bisschen her. Aber und der Einsatz von einzelnen Leuten, die meiner Ansicht nach dieses Experiment einfach sehr gut verstanden haben oder einfach an was glauben. Also da waren so ein paar, die gesagt haben, okay, also ich höre das und irgendwas sehe ich da drin auch. Und die dann wieder was dafür gehalten haben und gesagt haben, okay, wenn das gar nicht geht, dann müssen wir uns was anderes ausdenken. Und da haben ein paar Leute einfach richtig Gummi gegeben. Das war crazy.
Hm. Hat es vielleicht auch deinen Offenbarungsakt gebraucht, dass du auch deine Verletztheit gezeigt hast? Wahrscheinlich hast du das ja getan, damit das Vertrauen wieder da sein konnte.
Ja, ich weiß nicht, wie sehr das geholfen hat. Also ich habe das gemacht und ich glaube trotzdem, dass das in dem Moment der Verletzung oder auch der Angst nicht wirklich gehört werden kann. Es ist, glaube ich, und das ist, glaube ich, auch was, wenn ich das erwarten würde, dass ich da quasi, und ich habe das auch versucht, nicht zu doll zu machen, weil das auch wieder eine andere Art von quasi emotionalen Druck quasi aufbauen kann, selber dann zu sagen, ich habe schon versucht, relativ ruhig zu bleiben, irgendwie Gespräche zu suchen, Informationen zu geben und trotzdem zu sagen, dass das hier gerade passiert, gefällt mir nicht. So, ihr dürft es machen, do it, und meine Meinung dazu ist anders. Und dann das Team miteinander sprechen zu lassen, weil ich ja auch gemerkt habe, es gibt dort unterschiedliche Meinungen und das aber dafür Räume anzubieten, zu sagen, ihr müsst auch jetzt miteinander sprechen. Also ihr könnt nicht jetzt einfach durchziehen und dann haben wir das in 3 Monaten, sondern ihr müsst jetzt schon diesen Weg gehen und sich da irgendwie genug zurückzuhalten, aber auch genug da zu sein. Das war, glaube ich, eher ein bisschen die Übung. Da ging es ja nicht nur um mich, also ganz im Gegenteil, sondern da ging es ja um ganz viele Sachen. Und das vernünftig in Kontakt zu bringen, das war die Herausforderung. Und jetzt, ich meine, was wir jetzt haben, ist ein Führungskreis und das Einhorn, die Employee Board. Und es war wirklich cool, weil ich dachte, mit Betriebsrat wird Einhorn eine schlechtere Firma. Mhm. Es wäre quasi, wir wären schwerfällig und an Regeln angeklipst worden, die einfach ein bisschen, also wir haben ja dann diese Schreiben von der Gewerkschaft immer bekommen, das ist wirklich, das hat nichts mit...
Das ist fremdelnd, oder? Das ist so wie bei diesen...
Ist einfach sehr alt und auch die Art, wie man dann Schulungen macht und so, das wird ja dann quasi, da werden bestimmte Werte ins Unternehmen getragen, die mit unseren Werten einfach nicht so viel zu tun haben und das heißt gar nicht, dass das schlechte Werte sind, sondern wir machen einfach was anderes auf der Welt, ja. Und dann ist dann quasi alles geregelt, aber dann hat man ja Regeln, übernimmt man dann ja. Und wir wollen ja eben unsere Regeln selber machen. Und dieses Employee Board hat dazu geführt, dass einige Einhörner sich sehr tief in dieses Regelwerk gestürzt haben und geguckt haben, was brauchen wir denn wirklich? Was sind denn die Regeln, die für uns wichtig sind? Und da kamen wir dann aber zu Sachen, die wir schon total lange machen. Also da standen dann einfach viele Sachen, die für uns total selbstverständlich sind. Die haben wir dann aber mal aufgeschrieben und ich habe unterschrieben, dass wir uns daran halten. Und das braucht es anscheinend. Das ist ja blau. Hm. Ja, das ist gesundes Blau. Wir setzen uns zusammen, wir machen unsere Regeln, wir schreiben das auf, wir unterschreiben das und wir sagen, darauf sind wir committed. Und wenn wir das nicht sind, kannst du kommen und sagen, du hast es aber versprochen, hier steht es. Und das schafft ja quasi, Regeln sind ja ein Ersatz für Vertrauen. Oder quasi eine Ergänzung für Vertrauen, wo Vertrauen noch nicht so stark ist. Und das habe ich mir auch gewünscht. Ich habe letztes Jahr, war das, was ich zum Team gesagt habe, war, ich vertraue euch nicht, dass ihr selber schafft, das Team zu verkleinern. Ich glaube, ihr könnt keine Leute selber kündigen. Let's try, aber ich sehe es nicht. Und das war einfach das, was quasi wir in der Selbstorganisation nicht erreicht hatten, war, dass wir die Firma gesund halten können, auch wenn wir weniger Umsatz machen. Das heißt, im profitablen Bereich hat es super funktioniert. Und der Moment, in dem es an die Kürzung ging oder an, wir müssen uns von Familienmitgliedern quasi trennen und wir sollen das auch fair machen. Und was heißt dann überhaupt fair und wie geht das, war es plötzlich sehr, sehr eng. Und es liegt auch daran, dass quasi wir sehr darauf ja quasi gesetzt haben oder das ja auch propagiert haben, dass wir quasi alle für immer bei Einhorn bleiben. Mhm. Und dann fühlte es sich natürlich auch total schlimm an, was anderes vielleicht machen zu sollen oder jetzt nicht mehr dazu zu gehören oder ja, zu was anderem dazu zu gehören. Und das ist, glaube ich, schlecht. Also
da würde ich auch sagen, vielleicht hast du, oder nee, nicht vielleicht, inwieweit habt ihr da auch ein Versprechen ausgesendet, was ihr niemals einlösen könnt? Ja, diese Ewigkeitsgarantie.
Das ist, glaube ich, oft so, ja, mit der naiven Anfangsphase. Und das ist natürlich auch was, wo man sagen kann, naja, das waren ja auch alles erwachsene Leute, die wissen ja auch alle, woran sie glauben wollen. Und trotzdem haben wir das natürlich, haben wir da was propagiert, was unrealistisch war und was wir am Ende auch gar nicht mehr wollten. Also ich muss jetzt sagen, es ist cool, auch zwischendurch mal den Job zu wechseln, sich was anderes anzugucken und dann vielleicht auch zurückzukommen und nochmal was anderes zu lernen und dann vielleicht neues Wissen mit reinzubringen, kann in vielen Fällen viel besser sein, als zu sagen, ich bin hier 35 Jahre im gleichen Betrieb und ich mache das hier alles schon immer so, wie ich es schon mache und dass das nicht unbedingt fortschrittlich ist, was wir, glaube ich, aber dann wieder in der Gesamtwirtschaft haben, deswegen hatten wir uns das ja auch so überlegt, ist, dass quasi die Prinzipien jetzt oft nicht so fortschrittlich sind und man deswegen an vielen Stellen eben nicht so viele neue Sachen lernt, die wirklich ein neues Arbeiten zulassen. Und deswegen wollten wir quasi von der Ausbildung bis ganz oben alle Leute bei uns halten, weil wir gesagt haben, wenn die einmal einhornisch sprechen gelernt haben, dann sind die quasi unbezahlbar und unverzichtbar für uns. Und es ist ja auch so, dass Leute, die bei uns gearbeitet haben, wirklich kommunikativ und auch organisationsentwicklerisch total viel drauf haben. Das ist beeindruckend. Also das war jetzt.
Und gleichzeitig vielleicht auch genau der blinde Fleck. Du hast natürlich ein geschlossenes System irgendwo, was du dadurch erstellst oder was.
Das ist, und das kann sich nicht voneinander verabschieden und sich nicht mehr trennen und so. Und das ist, ja, das ist schlecht.
Auf jeden Fall.
Also es wird auch wieder unflexibel quasi und starr irgendwie und dann, ja.
Ich frag mich die ganze Zeit, es gab ja eine Phase dann, wo ihr dann auch wirklich, ich sag mal, unternehmerisch ein bisschen in eine Schieflage geraten seid, wo ihr mehr Ressourcen entnommen habt, als da waren. Und inwieweit wart ihr auf dem Trip, dass dieses, ich überschreibe es mal mit New Work, sich verselbstständigt hat, dass es zum Selbstzweck wurde, dass das, wir beschäftigen uns mit uns selbst, einen viel zu großen Raum eingenommen hat?
Also ich finde das, ja, das kann schon sein. Und gleichzeitig unsere, wenn wir da ganz zum Anfang zurückkommen, quasi als Kondomunternehmen oder zum was ist der Unternehmenszweck von Einhorn, dann haben wir das schon auch als unsere Aufgabe gesehen oder sehen das auch nach wie vor als unsere Aufgabe, ein neues Wirtschaften herauszukriegen. Und das geht, glaube ich, auch nur, wenn man neue Arten der Zusammenarbeit erforscht. Und wir haben halt gesagt, man muss es quasi voll ausreizen. Und dann kann man natürlich sagen, ihr seid auf dem Trip oder ihr seid irgendwie, ihr geht da jetzt zu viel oder ihr habt zu viel Therapie gemacht quasi. Und ich glaube aber, wir sind ja jetzt auch woanders. Also ich glaube, es gibt kein zu viel. Ich glaube, es gibt nur das, was man macht, ist das, was man quasi sich zumutet und dem System zumutet und das, was man quasi bis dahin dann quasi aufnehmen kann. Und irgendwann platzt es halt. Das ist ja immer so. Irgendwann treibt man es quasi zu weit und dann ist es vielleicht zu viel und dann macht man ja wieder was anders.
Oder?
Ich glaube, wenn wir es früher gemacht hätten, dann wäre es für mich nicht vollständig gewesen. Also ich glaube, und auch vielleicht auch fürs Team nicht, ich weiß nicht, ich glaube, es musste irgendwie knallen.
Es brauchte den Twist.
Voll.
Und was mir auffällt, also ich habe ja hier schon, mittlerweile laufen so langsam Richtung 300 und da sind auch durchaus mal Unternehmen dabei, die vielleicht nicht ganz so intensiv wie ihr, aber doch erhebliche Transformationen durchlaufen haben. Ich denke auch an Lasse Reingans, der den 5-Stunden-Tag propagiert hat in seinem Unternehmen. Es war auch eine Agentur und die waren da wahnsinnig erfolgreich mit diesem Experiment in dem Sinn, dass das mediale Aufmerksamkeit bekommen hat und die haben quasi ihr Wie zum Was gemacht. Also das heißt, die Art und Weise, wie sie gearbeitet haben, ihr Experimentieren wurde plötzlich zum Geschäftsmodell. Und deswegen frage ich mich auch gerade bei euch, seid ihr eigentlich ein Kondomhersteller, der nach, sagen wir mal, New Work-Prinzipien arbeitet, oder seid ihr eine Beratungsagentur für experimentelle Zusammenarbeitsformen, die auch noch Kondome verkauft? Ja, also das ist die Frage.
Wir verdienen nur mit dem Beratungsgeschäft zu wenig Geld. Also das ist, glaube ich, der Twist, in dem wir quasi den Shift hätten machen müssen.
Klammer noch.
Wir sind immer noch eine Kondomfirma. Das ist und ich glaube, das ist auch, da hast du schon total recht, dass wir bei manchen Stellen haben wir das so hoch priorisiert, dass andere Sachen nicht so stark mehr im Fokus waren. Und dann haben wir einfach nicht weiter neue Produkte entwickelt zum Beispiel. Dabei ist das, was uns eigentlich auch interessiert hat, Lieferketten und so. Und gleichzeitig gehört natürlich New Work zur Lieferkette. Ja, also ich kann das natürlich alles quasi super erklären. Trotzdem fände ich es auch gut, wenn wir noch mehr Produkte gemacht hätten und so und an einer anderen Stelle vielleicht das früher gemerkt hätten oder so. Aber ist halt nicht so, ne? Es ist dann, und das machen wir ja jetzt.
Und so ein Stück weit hört es sich an, dass ihr wirklich auch so beide Schienen fahrt und da ist ja auch erstmal nichts Verkehrtes dran oder zu sagen, es kann ja auch eine strategische Entscheidung sein, zu sagen, boah, wir sind da so tief reingegangen in diese Zusammenarbeitsform, wir haben da so viel erfahren, wir haben so viel experimentiert, warum sollten wir dieses Wissen nicht wirklich auf einer breiten Ebene der Welt zur Verfügung stellen mit allem, was dazugehört? Ja, also.
Ja.
Könnte ja sein. Ist das was, wo da deine Energie für hochgeht oder sagst du, oh, nee. Also das gehört zu uns Einhörner dazu, dass wir das ausprobieren, dass wir das elaborieren, dass wir da Erkenntnisse gewinnen. Wir teilen auch ein bisschen was davon, aber bitte. Bitte keine New Work-Beratung, wie auch immer man sie überschreiben mag.
Naja, ich halte ja total viele Vorträge und gebe Workshops und solche Sachen dazu. Und auch Leute aus dem Team machen das und machen das auch super gut. Deswegen, wir machen das ja schon ein bisschen. Ich glaube, das ist quasi auch ja ein bisschen unsere Mission, dass wir versuchen, unsere Erfahrungen zu teilen, so wie jetzt auch hier, damit andere vielleicht nicht alle Schritte alleine gehen müssen, sondern dass es eben ein bisschen mehr Beispiele dafür gibt, wie man das machen kann. Und das war, ist ja, glaube ich, auch wichtig für den Austausch, wenn man merkt, ah shit, wir sind auch gerade an dieser Empathismusstelle oder was bedeutet Bezogenheit, wir wollen dazu mehr lernen oder sowas, dann komme ich natürlich total gerne vorbei und erkläre das. Also das ist ja jetzt nicht die Frage und ich glaube auch viele aus dem Team machen das oder wir empfehlen jemanden, der oder die das machen kann. Und trotzdem macht es auch Spaß, einfach eine Kondomfirma zu sein. Ich glaube, das ist auch so, wir haben gerade zum Beispiel, wir haben jetzt das gemerkt und haben da sehr viel dran gearbeitet und jetzt gerade arbeiten wir sehr intensiv daran, eine neue Webseite zu launchen und wir arbeiten an einem Warenwirtschaftssystem und einem Customer Relationship Management und versuchen einfach in unserem Blau ein bisschen besser zu werden oder ziemlich, wir gehen gerade ein bisschen auf Exzellenz und wir sind gerade nicht so viel im Stuhlkreis und in so einer wie geht's denn allen, sondern wir sind eher in so einem kann Einhorn noch geil performen und alle wollen das sehen und es macht auch ein bisschen Spaß. Also, und ich glaube, es ist auch irgendwie gut wieder fürs Selbstvertrauen, so ein bisschen mitzukriegen, ah, okay, wir haben jetzt sehr viel diskutiert und wir haben uns auch ein bisschen wehgetan, das war auch super unangenehm. Und jetzt sieht man aber gerade so, die Leute können, die haben es voll drauf. Weißt du, wir haben einfach super Leute, die kompetent sind und die richtig abgehen auch in ihrer Kompetenz. Und da merkt man auch wieder, das ist ja auch gut für Selbstbewusstsein, nicht die ganze Zeit Angst, also gegen Angst hilft ja auch, was
zu tun
oder und zu merken, ah okay, wir können quasi, wir sind für unseren Erfolg schon mitverantwortlich und wenn wir jetzt hier Sachen in die Welt bringen, weiß ich nicht, wir haben ja diese Hexe entwickelt, diesen Menstruationsdrink, wir haben einen Relaunch von den Kondomen gemacht, wir haben eine neue CI, wir haben die neue Website, bla 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 und jetzt merken wir so, gibt's in Team-Meeting, sagen wir, ey, wir haben jetzt so Live-Liquidität und Scannerzahlen und wir sehen jetzt live unseren Lagerbestand und können automatisierte Nachbestellungen machen und so. Es ist viel effizienter und es muss sich vorher so und so und jetzt geht es alles in einer Minute, dann merkst du schon, das macht auch ein bisschen Spaß. Mhm. Und viele New Work-Themen sind ja Inner-Work-Themen, wo man mit seinen quasi Ängsten, Unsicherheiten konfrontiert wird, um die dann aufzulösen. Aber dann sitzt man ja auch erstmal in der Angst, ja? Also ich kann nur allen sagen, das ist auch super und do it. Aber das ist auch quasi die Waage zu halten zwischen wir machen unseren Job und sind gut da drin und irgendwie zufrieden und wir arbeiten an den Arbeitsbedingungen und an uns selber und da eine gute Balance zu finden, ist gut. Ja, also Work-Work-Balance würde ich das mal nennen. Ja? Work-Inner-Work.
Ja, genau. Also arbeiten
Work-Life-Balance.
Genau, arbeiten am System und arbeiten im System. Beides.
Total.
Ja?
Und das aber überhaupt zu lernen, dass das auch okay ist und dass man dann auch merkt, okay, wir können das in Teilen und manche Teile können wir noch nicht und wir können die aber auch kurz so lassen. Wir müssen das nicht jetzt bis zum Ende treiben. Wir können nicht erst wieder zusammenarbeiten, wenn wir alle perfekt GFK können, sondern wir dürfen auch Fehler machen und dann können wir darüber reden und dann machen wir trotzdem irgendwie unsere Sache weiter.
Das ist ja was, was mich auch ganz oft so antriggert, dass in vielen dieser Konzepte ja klug sind, auch du hast jetzt GFK als Beispiel genannt, so eine Überhöhung drin steckt, dass man irgendwann so an einer Stelle vorbeikommt, dass man sagt, bin ich gut genug, mache ich ein gut genuges GFK, wo man auch sagt, Moment mal, das sind ja eigentlich Konzepte, die uns helfen sollen und nicht, für die wir erstmal etwas erbringen müssen, ja, dass wir erstmal den Beweis erbringen müssen, dass wir es gut genug anwenden.
Total, ja. Es ja klar, und trotzdem kann man GFK dann manipulativ einsetzen.
Ja,
und
voll.
Es gibt Leute, die einfach sehr schlecht in GFK sind und das dann eben genau sowas machen. Das ist natürlich dann ein
und
totales Missverständnis.
Und phrasenhaft.
Genau, da muss man, das ist dann, glaube ich, wieder was, dass man sagt, so, ja, klar, aber wenn du dir die Frage stellst, bin ich gut genug, dann hast du ja schon irgendwas reflektiert. Dann ist ja quasi, das ist die Wachstumsreise, glaube ich. Wenn du denkst, ich bin der Beste oder die Beste, dann, das ist eher das, was wo wir uns, glaube ich, anfangen müssen, Fragen zu stellen. Da müssen wir, glaube ich, eher gucken, okay, was muss ich mir jetzt angucken?
Bist du der Gründer, der Unternehmer für dich, der du immer sein wolltest?
Na, ich wollte immer Onkel Dagobert sein eigentlich und dann gab es kein richtiges Vorbild mehr. Deswegen würde ich sagen, ich finde meine Entwicklung gut und ich bin aber noch nicht da. Und ich glaube, das ist okay und damit bin ich im Moment ganz zufrieden.
Woran würdest du merken, dass du da bist?
Ich glaube, man ist nicht da. Also ich glaube, also das wäre ja quasi, vielleicht kann man irgendwann sagen, so jetzt ist mal aber genug und jetzt bin ich irgendwie ganz zufrieden, aber weil man merkt, ich kann gerade das Neue nicht mehr in mich aufnehmen, aber ich glaube, es gibt kein Ankommen, sondern der Weg ist das Ziel, ja, um noch den kleinen Laozi, den Obermystiker mit reinzubringen. Das stimmt ja schon total und das immer wieder zu bemerken, also ich glaube, mich macht zufrieden zu bemerken, ich bin dankbar für das, was ich weiß und ich versuche dankbar zu sein für das, was ich noch nicht weiß. Das fällt mir noch schwer. Aber dass wir es immer so gut machen, wie wir können und die, mit denen wir zusammenarbeiten, übrigens auch. Das ist ja auch, das steht ja bei Brené Brown irgendwo in diesem, wie heißt denn das neue Buch? Das ist fantastisch.
Ich kenne das Power of Vulnerability, aber das neue habe ich noch nicht gelesen.
Ja, das ist auf jeden Fall, ist das super. Und da sagt sie, sie hätte so einen Streit gehabt und hätte gesagt, das ist alles nicht gut genug und so. Und dann in der Supervision hat sie gehört, dann, dass alle immer ihr Bestes geben, inklusive sie selber. Und da dachte ich, denke ich auch an manchen Stellen, ja, ich mache es ja gerade so gut, wie ich kann. Weißt du, ich konnte es auch nicht so gut, dass kein Betriebsrat gegründet werden musste, sondern man musste schon einen Betriebsrat anscheinend
musste
anmelden,
dir Betriebsrat
um sich holen. Mit mir um sich mit mir irgendwie auf dem Schachbrett treffen zu können oder im Boxring oder whatever im Stuhlkreis das mitzukriegen und zu merken, ah ja, okay, die anderen haben jetzt das gemacht, was sie das Beste, was sie konnten, aber ich selber, ich tue auch die ganze Zeit mein Bestes und wir sind uns gegenseitig vielleicht dann nicht gut genug in dem, was wir machen. Das ist ja auch eine krasse Sicht aufeinander. Und da zu probieren, so ein bisschen softer zu werden, ich glaube, das ist mein Ziel, einfach so ein bisschen mehr mitzukriegen. Ah ja, das ist das, was mir jetzt gerade präsentiert wird und das ist das, was ich gerade also mir anschauen muss. Und damit gehe ich jetzt. Und das übe ich ja. Das ist okay.
Und
heißt nicht, dass ich nicht manchmal auch was scheiße finde oder unzufrieden bin.
Und was du eben so beschrieben hast auf die Frage, woran würdest du merken, dass du dort angekommen bist, das war für mich so ein Bild so aus so einem Plateau, wo man vielleicht mal so eine Bank hat, wo man sich hinsetzt, mal kurz so durchatmet und sagt, wow, guck mal, so viel bin ich schon hochgestiegen. Und dann guckst du dich so um und sagst, oh, da geht's ja nochmal weiter. Und in diesem Himalaya geht es immer noch mal weiter und doch mal weiter. Und vieles sieht man noch gar nicht. Lieber Philipp, wir sind nach oben gestiegen. Wir haben eure kleine Transformation oder große Transformationsreise ein Stück mal nochmal mit durchschritten. Und bei mir sind noch ganz viele Fragen offen geblieben, die ich gerne in einem weiteren Gespräch mal mit dir klären würde oder aufnehmen würde, wenn du Lust hast. Und für heute, glaube ich, lassen wir es erstmal an der Stelle gut sein. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und sag jetzt ab aufs Surfbrett, oder?
Ja, absolut. Ja, es ist heute nicht Surfen, es ist Kiten. Ich wollte mal was ganz Neues ausprobieren.
Da sind wir wieder mit dem Neuen.
Ja, ich habe auch gestern gefragt, ob ich das überhaupt lernen kann. Der hat gesagt, ach, kannst du alles lernen. Da dachte ich auch so, interessant. Super gerne nochmal eine Folge. Ich bin auch total gespannt, was vielleicht für Fragen kommen oder so, jetzt von den Zuhörenden und so. Und finde es auch super, da nochmal tiefer einzutauchen, weil es ja für mich auch immer eine Reflexion ist.
Ja, absolut.
Mir hat auch total Spaß gemacht und danke fürs Nachfragen und fürs Vorbereitetsein. Das fand ich super.
Ja, danke dir sehr. War ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.
Als ich die Folge bei Hotel Matze mit Philipp Siefer zum Ende des Stuhlkreises gehört habe, ihr könnt euch vorstellen, da ging bei mir natürlich innerlich die Party ab und ich habe nicht Ruhe gegeben, bevor ich nicht ein Go bekommen habe von ihm. Und ehrlicherweise, er hat sofort zugesagt, Philipp, und das hat mich total gefreut. Ich mochte den Austausch mit ihm sehr. Ich hoffe, euch ging es auch so. Und er war nochmal ganz anders drauf, als ich das mir so vorgestellt habe. Also er war sehr, sehr offen, sehr ehrlich. Wir kennen uns persönlich von Angesicht zu Angesicht noch gar nicht. Ich glaube, das hat man so nicht unbedingt gespürt. Zumindest mal hatte ich das Gefühl, da sitzt ein alter Bekannter mir gegenüber, der ganz ehrlich über das spricht, was ihn bewegt, was ihn bewegt hat, was ihn auch geärgert hat in der Kommunikation, in der Dynamik, in der Auseinandersetzung mit seinen Kollegen, KollegInnen. Und ich fand das sehr, sehr inspirierend. Und ich glaube auch ganz sicher, dass Philipp nicht zum letzten Mal bei Good Work war. Schreibt mir doch gerne mal auf info@goodwork-salon.de, ob ihr euch freuen würdet, wenn Philipp Siefer nochmal da wäre bei Good Work. Ich würde es sofort in die Tat umsetzen. Also, bis dahin, ihr wisst, was euer Job ist. Lasst ein paar nette Sternchen da, ein paar Kommentare. Das freut mich und ich freue mich vor allen Dingen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Spätestens, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.